SR Info. Bilanz am Mittag.
Bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen: Abschalten trotz Krise, Scholz und Habeck vor dem U-Ausschuss zum Atomausstieg. Kommt der Frieden? Spannung in Israel und Gaza. Und die Gelder sinnvoll verteilen, die Haushaltsplanungen im Bistum Trier. Es begrüßt Sie dazu Jochen Marmet.
SR Info.
Dutzende Staaten planen einen Ausbau der Atomenergie. Ein überraschendes Comeback. Laut einer Studie der Internationalen Energieagentur jedenfalls ist das weltweite Interesse an Atomstrom so stark wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren nicht mehr. So streben derzeit mehr als 40 Länder weltweit nach einem Ausbau der Kernkraft, um den steigenden Bedarf an Elektrizität zu decken. Ein Trend, kann man sagen, der durch die zunehmende Elektrifizierung verschiedener Sektoren auch noch verstärkt wird, so die IEA. Und Deutschland schaut heute auf einen Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Atomausstieg. Dort sind heute Vormittag als Zeugen Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck geladen. Sie sollen erklären, wie es zu der Entscheidung kam, die letzten drei Atomkraftwerke im April 2023 trotz Energiekrise abzuschalten. Der Hintergrund, noch einmal in Erinnerung gerufen, 2011 hatte die damalige unionsgeführte Regierung unter Kanzlerin Merkel den Atomausstieg bis Ende 2022 beschlossen. Aber jetzt wirft gerade die Union, SPD und Grünen vor, dass eine weitere Laufzeitverlängerung eben nicht ernsthaft geprüft worden sei. Unser Kollege im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, Martin Polanski, hat zugehört beim U-Ausschuss. Herr Polanski, sind die beiden, also Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck, schon vorgeladen? Also sind sie schon fertig mit ihren Aussagen?
Nein, die Befragung von Robert Habeck hat um 11 Uhr begonnen. Das ist jetzt wahrscheinlich auf mehrere Stunden angesetzt. Und Robert Habeck hat nochmal betont, auch mit einer Erklärung, dass die Energiesicherheit für ihn immer an oberster Stelle gestanden habe im Jahr 2022. Er ergebnisoffen geprüft habe, sich auch zum Beispiel darauf eingelassen habe, dass eben diese LNG-Flüssiggasinfrastruktur in Deutschland aufgebaut wird, was ja auch nicht unbedingt grüne Ideologie sei. Und auch beim Thema Atomkraft sei man nicht ideologisch ran gegangen, sondern habe geprüft von Anfang an, was es bringt, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen und was es möglicherweise eben nicht bringt.
Umweltministerin Lemke von den Grünen hat ja schon in diesem U-Ausschuss zurückgewiesen, die Vorwürfe, die man ihr gemacht hat, aus Gründen der nuklearen Sicherheit seien die Spielräume für einen Weiterbetrieb nur begrenzt gewesen. Ist das auch so das Horn, in das vielleicht auch Habeck und Scholz stoßen werden?
Das ist jetzt nicht unbedingt die Hauptaussage von Habeck jetzt. Habeck verweist darauf, dass das eben auch die Fachaufgabe dann der Umweltministerin gewesen sei, von Steffi Lemke, die eben für die nukleare Sicherheit zuständig sei. Per Definition, er ist eben mehr dann für die wirtschaftlichen Fragen Versorgungssicherheit zuständig gewesen. Das ist also seine Zentralargumentation, dass er die immer im Blick gehabt habe, dass es immer darum gegangen sei, Blackouts und dergleichen in Deutschland zu verhindern und das Ministerium eben auch bei dem Thema der Kernkraft da deshalb auch sehr offen gewesen sei.
Es ist dieser Vorwurf, dass nicht ernsthaft geprüft wurde, nicht ergebnisoffen. Wenn man nun das bisherige Vorgetragene zusammenfasst, ist dieser Vorwurf eigentlich entkräftet mittlerweile oder ist da wirklich wichtig, was heute Habeck und auch Scholz noch sagen werden?
Die Union betrachtet das eben natürlich nicht als entkräftet, weil es da diverse Mails gibt im Umweltministerium, im BMWK, im Wirtschaftsministerium, die darauf hindeuten im Jahr 2022, dass vor allem auf Staatssekretärsebene der Wunsch nicht besonders ausgeprägt war, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Eher im Gegenteil, dass man möglicherweise auch einen gewissen Druck ausgeübt hat, das Thema Laufzeitverlängerung möglichst schnell abzuräumen. Man Argumente gesammelt hat, die gegen einen Weiterbetrieb gesprochen haben. Und von daher ist dieser Ausschuss jetzt auch nicht völlig sinnlos. Also es gibt schon Argumente dafür zu sagen, da muss man mal genau hinschauen.
Über 300.000 Seiten Papier, Dutzende Zeugen. Wie ist vielleicht ja das Fazit jetzt schon so ein bisschen, was sich abzeichnet, eine gemeinsame Erklärung wird es hier geben?
Die wird es nicht geben, weil das eben natürlich auch Wahlkampf geprägt ist, jetzt das ganze Geschehen. Alle Parteien sind bemüht herauszustellen, dass sie unterschiedlich auf dieses Atomaus schauen und auch die Sichtweisen auf die Energiepolitik sehr unterschiedlich sind.
Letzte Frage noch, wann ist Kanzler Scholz dran?
Kanzler Scholz kommt nach Habeck. Habeck wird einige Stunden dauern, die Befragung. Also wann es genau weitergeht, am Nachmittag wahrscheinlich irgendwann, wird der Kanzler dran sein.
Aus Berlin, Martin Polanski, hier in der SR Info Bilanz am Mittag. Scholz und Habeck heute vor dem Ausschuss zum Atomausstieg. Und wir werden Sie natürlich auch spätestens heute Abend über den Stand der Aussagen vor allen Dingen informieren hier in der SR-Infobilanz am Abend dann. Die geht um 5:30. Jetzt haben wir 5 Minuten nach 1:30 und wir schauen an die Front in der Ukraine. Straße um Straße, Dorf um Dorf heißt es dort im Moment. Das ist die aktuelle Entwicklung im Osten der Ukraine. Jeden Tag gelangen mehr Orte unter russische Kontrolle. Besonders groß ist der Druck auf logistisch wichtige Städte wie Pokrowsk. Experten warnen vor einem weiteren schnellen russischen Vorrücken, sollte eben Pokrowsk beispielsweise fallen. Der Journalist Juri Butusow kritisiert gleichzeitig die ukrainische Armeeführung. Er sagt, es benötigt dringend einen Verteidigungsplan. Rebecca Barth fasst zusammen.
Roman Pohorylis Alltag ist der Frontverlauf. Er ist Analyst bei dem Projekt Deep State, das online eine detaillierte Karte über die Front veröffentlicht. Pohorili und sein Team arbeiten mit öffentlich zugänglichen Daten und haben zudem gute Kontakte ins ukrainische Militär. Auf dem Computerbildschirm in seinem Kiewer Büro sieht Pohorili, wie die russischen Besatzungstruppen ein Dorf nach dem anderen im Osten der Ukraine einnehmen.
Es ist unangenehm zuzusehen, wie dein Land besetzt wird. Wenn du siehst, dass die Orte, in denen du mal übernachtet hast oder in die du mal Hilfe geliefert hast, jetzt unter Kontrolle des Feindes sind. Da rennen jetzt Russen rum, plündern und zerstören. Das ist frustrierend.
Drei Jahre dauert Russlands Angriffskrieg bald an und hat Zehntausenden Soldaten das Leben gekostet. Weite Teile der Ostukraine sind zerstört. Von manchen Ortschaften sind nur noch ein paar zerschossene Mauerreste übrig, in denen einst Menschen lebten. Nur noch wenige Kilometer bleiben der russischen Armee bis zu der logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine. Der Feind hat viele Ressourcen, er hört nicht auf und er will Krieg, er will kämpfen. Er erschießt fast jeden Tag unsere Soldaten. Sie zerstören Siedlungen, sie versuchen, Gelände einzunehmen. Dafür nimmt die russische Armee enorme Verluste in Kauf und die Ukraine gerät immer mehr unter Druck. Sollte der Knotenpunkt Pokrowsk fallen, könne es schwierig werden, die russische Armee aufzuhalten, warnen Experten. Der ukrainischen Armee fehlt es an Personal und Waffen. Kritiker wie der Journalist Juri Butusow machen dafür auch die eigene Armeeführung verantwortlich. Das ist jetzt vor allem ein Krieg der Infanterie, der Drohnen und der elektronischen Systeme. Kein Krieg schwerer gepanzerter Fahrzeuge, Panzerbataillone oder Truppentransporter. Natürlich brauchen wir alle Waffen, aber es muss Prioritäten geben. Und dazu braucht man einen Verteidigungsplan. Und genau den vermisst der Journalist. Butusow ist für seine Kritik an der Regierung Selenskyj bekannt. Die Einheiten der ukrainischen Armee müssten verstärkt mit Störsystemen gegen Drohnen ausgerüstet werden, damit die schwere Technik aus dem Westen überhaupt effektiv eingesetzt werden könne, meint Butusow.
Sie hören die SR-Info. Bilanz am Mittag. Die Stimmung schwankt aktuell zwischen Feierstimmung und bangem Hoffen. Ab Sonntag soll im Gazastreifen für mehrere Wochen eine Waffenruhe gelten. Dort wird unter anderem auch gefeiert. In Israel bangen derweil die Angehörigen um das Leben der Geiseln. Und in den USA wird darum gestritten, wer denn nun den vermeintlich großen Deal eingefädelt habe, Biden oder Trump. Aber auch in Israel gibt es einige Stimmen, die das alles ganz anders sehen. Bettina Meyer fasst zusammen.
In Feierlaune sind die Demonstranten vor dem israelischen Parlament in Jerusalem nicht. Hier haben sich Gegner einer Waffenruhe in Gaza versammelt. Besatzung und Besiedlung rufen sie. Sie sehen die Vereinbarung als Niederlage an, sind dafür, dass weiter gekämpft wird in Gaza. Auch die Freilassung einiger Geiseln im Austausch für 1000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen lehnen sie ab. So wie Yeshua Shani, Vater eines getöteten Soldaten, der beim Angriff der Hamas am 7. Oktober starb. Er richtet sich an Premier Netanyahu.
Don't vote for that. Deal.
Stimmen Sie nicht für diesen Deal, er ist gefährlich. Diese Vereinbarung führt dazu, dass 70 Geiseln im Gazastreifen bleiben. Auf diesem Weg werden 1000 Terroristen freigelassen. Mit diesem Deal werden wir die Hamas nicht zerstören und den Krieg nicht gewinnen.
And bring to the nation a total victory.
Die Hamas zu zerstören war ein erklärtes Kriegsziel von Israels Premier gewesen. Er hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, obwohl die USA und Katar die Vereinbarung zur Freilassung von zunächst 33 Geiseln in einer ersten Phase angekündigt haben. Auch in Israel laufen die Vorbereitungen für eine Geiselübergabe. Dennoch muss das Regierungskabinett erst noch zustimmen und der oberste Gerichtshof angehört werden. Das Regierungskabinett soll nun erst am Abend zusammenkommen, heißt es in den Medien. In einer Stellungnahme des Premier heißt es, in letzter Minute habe die Hamas Teile der Vereinbarung abgelehnt. Erst wenn alles geklärt sei, werde das Kabinett tagen. Unterdessen äußerte sich Hamas-Sprecher Khalil Abu al-Hayya in einer Videobotschaft. Wir schauen auf eine neue Phase unseres stolzen Gazas. Dies ist eine Phase des Wiederaufbaus, der Heilung und eine Phase, in der wir die Folgen der Angriffe beseitigen werden. Es wird eine Phase der Solidarität sein, die der Welt beweist, dass wir ein freies Volk sind und das wieder aufbauen, was die Besatzer zerstören. Der Wiederaufbau durch die Hamas in Gaza wäre für Netanyahu ein Schlag ins Gesicht. Experten wie Avi Kahlo, ehemaliger Chef einer Geheimdiensteinheit bei der israelischen Armee, ist skeptisch, ob eine Waffenruhe überhaupt halten wird. Die Hamas kann Israel und die Geiseln am Ende so manipulieren, dass sie einige Geiseln als Versicherung behält oder das Schicksal einiger geheim hält, ob sie noch leben oder tot sind oder Leichen zurückhalten. Das kann dazu führen, dass die Waffenruhe gebrochen wird und es besteht die Gefahr, dass die Vereinbarung zusammenbricht. Alle 98 Geiseln hätten von vornherein in eine Vereinbarung eingeschlossen werden sollen, sagen auch die Angehörigen von Familien von Geiseln, die für eine Verhandlungslösung gekämpft hatten. So wie Yifat Calderon, sie ist die Cousine von Ofer Calderon, der als einer der ersten 33 Geiseln auf der Liste steht. Ich empfinde Freude und schreckliche Angst. Ich weiß nicht, wie Ofer zurückkommen wird, ob er lebt oder tot ist. Ich hoffe, er wird freigelassen. Und ich hoffe, dass es nicht nur 33 Geiseln sein werden, die freikommen, sondern alle. Jeder muss zurückkommen. Die Lebenden, die Toten, die Soldaten. Jeder muss nach Hause kommen. Sollte das israelische Regierungskabinett noch am Abend über den Deal abstimmen, könnten frühestens am kommenden Sonntag erste Geiseln freikommen. Darunter sollen auch Geiseln mit amerikanischer Staatsbürgerschaft sein.
Bettina Meyer über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Frieden für und in Gaza und in Israel. Hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Weitere Meldungen des Tages hat jetzt Sarah Sassou.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat eine strikte Eindämmung der Maul- und Klauenseuche angekündigt. Der Grünen-Politiker sagte in der ARD, er hoffe, dass es bei dem Ausbruch in Brandenburg bleibe. Sonst wären die wirtschaftlichen Folgen kaum absehbar. Die Einbußen der Viehhalter aufzufangen sei aber Sache der Länder. Die Maul- und Klauenseuche war vor knapp einer Woche bei Wasserbüffeln in Brandenburg festgestellt worden. Zuvor war die Tierseuche jahrzehntelang nicht in Deutschland aufgetreten. Südkorea hat wegen des Ausbruchs den Import von deutschem Schweinefleisch bereits verboten. Das Land ist einer der wichtigsten Absatzmärkte in Asien für deutsches Schweinefleisch. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 2,2% gestiegen im Vergleich zu 2023. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Besonders deutlich stiegen die Preise demnach bei Versicherungen, bei Dienstleistungen in sozialen Einrichtungen und bei der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen. Zum Jahresende zog die Inflation nach Angaben der Statistiker an. Auch für die kommenden Monate rechnen Fachleute mit einem höheren Preisanstieg. In den Waldbrandgebieten in und um Los Angeles hat der Wind nachgelassen. Das hat für Erleichterung in der Region gesorgt. Nach Angaben des US-Wetterdienstes sorgt der schwächere Wind vom Meer für eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das werde die Lage deutlich verbessern. Eine Entwarnung gibt es aber noch nicht. Nach dem Wochenende stehe möglicherweise eine weitere Trockenperiode bevor. Seit Dienstag vergangener Woche sind rund um die südkalifornische Millionenstadt mehrere große Brände ausgebrochen, die sich durch starken Wind explosionsartig ausbreiten konnten. Die Übernahme des St. Ingberter Autozulieferers Voith durch die chinesische Firma Milison Technologies ist gescheitert. Nach SR-Informationen hat Voith seine Angestellten darüber informiert. Milison sei vom Kaufvertrag zurückgetreten. Der Geschäftsbetrieb in St. Ingbert laufe aber wie gewohnt weiter. Es gebe nun Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium, den Kunden und den Kapitalgebern über die Zukunft des Unternehmens. Wie es für die etwa 1000 Beschäftigten am Standort St. Ingbert langfristig weitergeht, ist ungewiss. Im Saarland sind bislang 6 Cannabis-Clubs beantragt worden. Wie das zuständige Umweltministerium dem SR mitteilte, wurde aber noch kein Antrag genehmigt, da die erforderlichen Unterlagen noch nicht vorliegen. Mit den ersten Genehmigungen rechnet das Ministerium in den nächsten Wochen und Monaten. In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 35 Anträge eingegangen, 10 wurden bisher genehmigt. Cannabis-Clubs können seit Juli vergangenen Jahres beantragt werden. Die Vereine dürfen legal Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder ausgeben. Geflüchtete dürfen ab Februar nur noch in Ausnahmefällen nach Pirmasens ziehen, beispielsweise wenn sie in der Stadt eine Arbeitsstelle gefunden haben. Das Land Rheinland-Pfalz hat dafür eine Zuzugssperre erlassen. Pirmasens ist nach eigenen Angaben mit den Folgen der Zuwanderung in allen Bereichen überlastet. Zum Beispiel hätten das Sozialamt und Jobcenter nicht genügend Kapazitäten. Außerdem gäbe es lange Wartelisten für Sprachkurse sowie an Kitas und Schulen.
SR Info.
Wie arbeiten die Menschen weltweit und vor allem unter welchen Bedingungen und Umständen? Das versucht die Internationale Arbeitsorganisation ILO mit ihrem Jahresbericht aufzuzeigen. Aktuelle Trends auf dem globalen Arbeitsmarkt und gleichzeitig wie der soziale Schutz von Beschäftigten aussieht. Katrin Hondel aus Genf.
Die Weltwirtschaft verlangsame sich. Auf 3,2% ist das Wachstum 2024 zurückgegangen und das sei auf den Arbeitsmärkten zu spüren, berichtet die UN-Organisation für Arbeit, die ILO in Genf. Die globale Arbeitslosenquote sei mit 5% im Vergleich zum Vorjahr zwar stabil geblieben, die Jugendarbeitslosigkeit aber mit 12,6% weiter hoch. Geopolitische Spannungen, steigende Kosten durch den Klimawandel und ungelöste Schuldenprobleme setzten die Arbeitsmärkte zunehmend unter Druck, analysiert die ILO. Die weltweite Beschäftigungslücke, also die geschätzte Zahl der Menschen, die arbeiten wollen, aber keinen Job haben, nach dem Bericht waren das im vergangenen Jahr 402 Millionen Menschen. Potenzial für neue Arbeitsplätze sieht die UN-Organisation vor allem in den Bereichen erneuerbare Energien und digitale Technologien. In vielen Ländern fehlten jedoch Infrastruktur und Kenntnisse, um vom technologischen Fortschritt zu profitieren. Es brauche unter anderem Investitionen in Ausbildung und Bildung, forderte ILO-Generaldirektor Gilbert Ungbo in Genf, für, wie er sagte, menschenwürdige Arbeit und produktive Beschäftigung.
Damit zum Bistum Trier, zu dem auch der größte Teil des katholischen Saarlandes gehört. Das hat heute Vormittag seinen Haushalt für das Jahr 2025 vorgestellt. Unterm Strich kann man sagen, die katholische Kirche muss und sie wird weiter sparen. Bis jetzt gibt sie halt noch mehr Geld aus, als sie einnimmt und das schon seit längerer Zeit. Mein Kollege Christian Otterbach aus der SR Kirchenredaktion hat einen Blick in den Geschäftsbericht des Bistums geworfen. Christian, was kann man denn als Hauptpunkt aus diesen Zahlen herauslesen?
Nun, der Hauptpunkt trotz einmaliger Positiveffekte, die unterm Strich jetzt ein positives Ergebnis für 2025 für das Bistum Trier erwarten lassen, bleibt es dabei, die Kirchensteuereinnahmen sinken im Bistum Trier wie in ganz Deutschland kontinuierlich weiter ab. Und die machen ja den Hauptteil der Einnahmen des Bistums aus. Geplant sind für das aktuelle Jahr rund 303 Millionen Euro Kirchensteuer. Dagegen spielen zum Beispiel die viel diskutierten Staatsleistungen, die das Bistum von den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz bekommt, mit etwa 22 Millionen Euro eine ziemlich untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist da, was die Länder ja zum Beispiel für Kindertagesstätten, Schulen oder kirchliche Krankenhäuser mitbezahlen. Aber das sind ja auch staatliche Aufgaben, die quasi dann auch allen zugutekommen und wo die Länder eben mitfinanzieren.
Wie wird man denn als, ich sag mal, normaler in Anführungszeichen Mensch und Kirchgänger, Kirchgängerin spüren, dass das Bistum spart?
Na, zum Beispiel an den erwähnten kirchlichen Schulen, Kindertagesstätten oder Krankenhäusern. Wenn die Kirchen sich da aus Geldmangel zurücknehmen oder zum Beispiel bei Schulen über freiwillige Elternbeiträge nachdenken und sich jetzt in den nächsten Wochen auch unterhalten wollen, dann merkt man das eben, auch wenn der Staat hier viel übernimmt. Trotzdem, noch deutlicher wird es aber bei den kirchlichen Gebäuden. Es gibt im Bistum Trier ein Konzept, mit dem die neuen, jetzt viel größeren Pfarreien, weil man ja auch weniger Priester hat, jetzt überprüfen sollen, welche Kirchen, Pfarrheime oder Pfarrhäuser noch gehalten werden sollen, welche noch renoviert werden können, aber welche auch verkauft werden oder, wenn sie eben nicht mehr sanierbar sind, sogar abgerissen. Das wird man deutlich vor allem auch in den saarländischen Dörfern spüren.
Was sind dann die Hauptgründe dafür, dass die Einnahmen der Kirche sinken?
Nun, das sind die seit langem bekannten Kirchenaustritte aufgrund der wohlbekannten und viel diskutierten Skandale zum Beispiel, aber auch, weil Menschen schlicht und ergreifend die Kirchensteuer sparen wollen. Der demografische Wandel, es wird mehr beerdigt als getauft, auch in den Kirchen, und eben die schwindende Gesamtrolle der Kirche in der Gesellschaft. Unlängst haben wir hier ja noch berichtet, dass Katholiken und Protestanten zusammen nur noch etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Aber, und das ist für die Kirchen ja noch schwerer zu kalkulieren, die Kirchensteuer hängt von der Lage der Wirtschaft in Deutschland ab, weil sie an der Einkommensteuer hängt. Und wenn die sinkt, wegen Wirtschaftsflaute, dann sinken auch die Einnahmen der Kirchen.
Hängt also dann doch einiges zusammen. Jetzt hört man immer, dass die Bistümer, egal jetzt ob Köln, München oder für uns auch Trier und Speyer, so reich wären. Schließlich hätten sie doch auch Immobilien und auch Kirchenschätze.
Ja, das stimmt, aber da gibt es das große Problem. Die Kirche ist zwar vergleichsweise reich, aber ihre Schätze kann sie ja nur bedingt zu Geld machen. Den Trierer Dom, den kann man nicht verkaufen und den wollte auch keiner kaufen. Genau wie Kunstschätze oder auch sakrale Gegenstände. Wo wirklich verkaufbares Vermögen ist, wo also Geld liegt, die Bistümer haben zum Beispiel Anteile an großen Wohnungsbaugesellschaften etc. Das ist sowas wie das Tafelsilber. Und es gibt nach wie vor viele Land- und Dachflächen. Und da hat man heute aufgemerkt, denn es gibt die ersten richtig vorsichtigen Andeutungen, dass sich auf kirchlichen Dächern bald Photovoltaikanlagen befinden könnten, zumindest mehr als jetzt. Und in kirchlichen Waldstücken oder auf Feldern sich Windräder drehen könnten. Denn es ist ein Ziel, die Pachteinnahmen dieser Flächen zu erhöhen und damit die Kirchenkasse aufzubessern.
Christian Otterbach über die Haushaltsplanungen im Bistum Trier. Wir kommen zu dem Modell Mutter, Vater, Kind. Familienmodell, das es heute natürlich längst nicht mehr so häufig gibt wie früher. In jeder fünften deutschen und auch saarländischen Familie erziehen meist die Mütter alleine. Das kostet vor allen Dingen eins, neben Nerven auch viel Geld. Und das Armutsrisiko für Alleinerziehende ist dreimal so hoch wie bei klassischen Familien. Das steht auch im neuen Familienbericht, den die Bundesregierung vorgestellt hat. Esther Nickes vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter im Saarland war hier beim Saarländischen Rundfunk und hat auf die Frage, warum gerade alleinerziehende Frauen immer noch so stark von Armut bedroht seien, gesagt.
Gerade bei alleinerziehenden Müttern ist es so, dass sie schwer eine Stelle finden. Da gibt es oft ganz viele Vorurteile. Dann werden die Kinder krank, dann sind die nicht da. Und eigentlich kämpfen wir dafür zu sagen, das ist eigentlich gerade das Gegenteil. Alleinerziehende sind sehr große Organisationstalente und müssen ja sehr viel unter einen Hut bekommen. Und deshalb sind das Vorurteile, die es aber Alleinerziehenden schwer machen, eine Stelle zu finden.
Esther Nickes sieht allerdings auch, dass es für alleinerziehende Väter deutlich leichter ist.
Alleinerziehende Väter sind zwar mittlerweile auch 18% in Deutschland, aber da wird oft noch so dieses, oh toll, wie du das alles schaffst. Und in der Arbeitswelt, da kommt einem viel mehr Unterstützung entgegen. Als Vater hat man noch so eine Sonderposition. Da ist das halt einfach für die, das zu wuppen.
Und sie fordert gerade, dass in der Kinderbetreuung im Saarland sich ganz schnell mehr ändert, mehr getan werden muss, auch finanziell. So sagt sie, gäbe es mehrere Stellschrauben.
Im Moment wäre zum Beispiel eine Erhöhung vom Unterhaltsvorschuss, was sehr gut ist für Alleinerziehende, da sich viele halt nicht auf den Kindesunterhalt verlassen können. Dann steuerliche Entlastungen für Alleinerziehenden wäre schön, dass man immer noch an diesem Ehegattensplitting festhält. Ist halt wirklich schwierig. Betreuung ist ein ganz großes Thema, beziehungsweise dann vielleicht nur in Teilzeit arbeiten, weil sie keine andere Betreuung oder so gefunden haben. Da fällt natürlich nachher auch die Rente weg. Da kommt dann auch die Altersarmut.
Esther Nickes vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter im Saarland zum Thema Armutsrisiko bei Alleinerziehenden. Jetzt zu einer Spitzenliga. Da findet sich im Moment die Uni Stuttgart wieder, denn sie hat etwas in Gang gesetzt, was ungefähr einer Million Smartphones entspricht. Einen neuen Supercomputer. Der hilft bei Simulationen, künstlicher Intelligenz, Datenanalyse, Berechnung. Das war bisher so nicht möglich. ARD-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle war beim Aufbau des Rechners dabei und erklärt, was der alles so kann.
Wie müssen Windräder stehen, um optimale Ergebnisse zu bringen? Wie belastbar sind neue Materialien, zum Beispiel im Flugzeugbau? Und wie verändern sich Wetterphänomene wegen des Klimawandels? All das kann man jetzt schon berechnen und künftig noch wesentlich schneller und genauer. Mit dem neuen Großrechner am HLRS, dem Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart, auch der hat wieder einen Namen bekommen, der mit H beginnt, Hunter. Das alte System Hawk, das er ersetzt, war mal der schnellste Rechner Deutschlands. Vor 5 Jahren. Der neue braucht jetzt nur ein Fünftel so viel Strom, ist aber gut doppelt so schnell. Professor Michael Resch, Direktor des HLRS.
Schritt 1, schneller. Schneller heißt, ich kann mehr machen, weil ich mehrere Jobs laufen lassen kann. Schritt 2, detaillierter. Ich kann mehr Elemente rechnen, mehr Gitterpunkte rechnen. Damit kriege ich bessere Informationen. Schritt 3, neue Dinge ausprobieren. Blutströmungen rechnen, wo ich kleine Blutkörperchen habe, aber eine relativ große Strömungsgeschwindigkeit. Das sind zwei Phänomene. Nur wenn ich die Rechenleistung habe, dann kann ich beides rechnen.
Das hilft zum Beispiel zu verstehen, welche Zusammenhänge es zwischen Arterienverkalkung und Schlaganfällen gibt. Der neue Rechner macht das möglich und noch vieles mehr, gerade im Hinblick auf künftige Anwendungen, bei denen künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Aber auch wenn Hunter aus mehreren großen Schränken besteht, die in einer Serverhalle stehen, ist die Bedienung recht einfach. Ein Notebook mit Zugangscode reicht aus, sagt Andreas Ruop, wissenschaftlicher Mitarbeiter am HLS, der das System demonstriert.
Das funktioniert mit einer einfachen Konsole. Das können Sie mit jedem Betriebssystem machen. Und dann können Sie auf dem Großrechner Fragestellungen bearbeiten und Simulationen starten.
Und zwar mit 48 Billiarden Rechenschritten pro Sekunde. Mark Fischer von Hersteller Hewlett-Packard Enterprise erklärt, was das heißt.
Wenn wir seit dem Urknall mal davon ausgehen würden, dass wir jede Sekunde eine Rechenoperation durchführen würden, das würde die neue Rechnergeneration dann in einer Sekunde schaffen.
Der neue Superrechner hat in etwa die Kapazität und Kraft von 1 Million Smartphones. Er ist aber nicht nur superschnell, sondern auch super teuer. Unternehmen, für die sich eigene Großrechner nicht lohnen, können daher die HLRS-Systeme für kommerzielle Zwecke verwenden. Porsche war der erste Konzern. Inzwischen nutzen 75 Industriekunden die Stuttgarter Superrechner, auch der Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen. Entwicklungschef Berthold Schmidt.
Gerade was unsere Hochleistungsenergie- und Lasersysteme angeht, haben wir Simulationen, die sonst mit normalen Rechnern nicht möglich wären. Und dazu greifen wir auf die Rechenkapazität des HLRS zu.
Dank der Rechnerhilfe aus Stuttgart hat Trumpf einen KI-basierten Scanner entwickelt, der die Prozesse beim Lasermetallschneiden schneller und sauberer und damit auch preiswerter macht. Auch wenn Hunter ab jetzt Deutschlands drittschnellster Rechner ist, hat die Uni Stuttgart seinen Nachfolger gleich mitbestellt. Er kommt in 2 Jahren und ist dann noch 10 bis 15 Mal schneller.
Ein wirklicher Trumpf in Sachen Rechenleistung. Hunter an der Uni in Stuttgart. Stefan Trödler hat den Rechner vorgestellt. Bleibt mir noch, Ihnen vorzustellen, wie das Wetter heute Nachmittag wird. Und zwar teils neblig trüb, aber meist sonnig und vor allen Dingen trocken. Die Temperaturen 2 bis 6 Grad. Und wenn es dann Richtung Abend geht, dann bin ich wieder für Sie da in der SR-Infobilanz am Abend hier auf SR Kultur. Und dann sage ich Ihnen, wie das Wetter morgen wird. Bis dahin verabschiedet sich Jochen Marmit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Es ist das Thema heute, auch in der internationalen Presse. Die unter Vermittler Katar ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Ab Sonntag soll sie in Kraft treten und zunächst für 6 Wochen gelten. The Jerusalem Post aus Israel zeigt sich regelrecht euphorisch. Dies ist nicht der Zeitpunkt, sich mit der kleinlichen Politik der Situation zu befassen. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um über die Freilassung von Hamas-Terroristen zu jammern. Das kann zu gegebener Zeit geschehen. Heute müssen wir feiern, sowohl als Nation als auch für unsere Nation. Als Nation, weil wir ein Volk sind, dem das Leben wichtiger ist als der Tod und weil wir unsere Geiseln bald lebend zu Hause wiedersehen werden. Für unsere Nation, weil diese Menschen, die 468 Tage lang im Gazastreifen festgehalten wurden, unsere Nation sind. Nüchterner fällt die Einschätzung von Nezavissimaya Gazeta aus Russland aus. Die Vereinbarung erlaubt der israelischen Armee, weiter im Gazastreifen zu operieren. Dies wird nur zeitlich und räumlich begrenzt. Die größte Aufmerksamkeit wird Israel jetzt seiner Grenze zu der Enklave widmen und der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, dem Hauptschmuggelkorridor. Beobachter weisen darauf hin, dass Israels Kontrolle über eine Pufferzone in dem Gebiet ein gewichtiger Streitpunkt mit den palästinensischen Kämpfern war. Doch nach allem zu urteilen hat die Hamas eingesehen, dass Israel nicht von seiner Sprache der Stärke ablassen wird, die im vergangenen Jahr typisch geworden ist. Für Publico aus Portugal gibt es in der verkündeten Waffenruhe auf beiden Seiten keine Gewinner. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass nach allem, was geschehen ist, die Waage der Verantwortung, belastet durch das Abschlachten Unschuldiger und die fast vollständige Auslöschung eines Territoriums, schwer auf der israelischen Seite lastet. Wenn die Hamas die Türen zu diesem Krieg geöffnet hat, hat Israel zu lange gebraucht, sie zu schließen und sich dabei in eine Nation verwandelt, der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Dies sind Flecken, die für immer in der Geschichte Israels bleiben und seine Zukunft unauslöschlich prägen werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Happ.